19 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Wir lesen in dieser Woche Erzählungen von Miguel de Cervantes, und zwar aus seiner Sammlung mit dem Titel Exemplarische Novellen. Heute hören Sie Hugo R. Bartels mit dem zweiten von drei Abschnitten der Novelle Der Lizenziat Vidriera. Boccaccio war der eigentliche Begründer der europäischen Novellistik. Aber es war Cervantes, der sich als erster von den italienischen Vorbildern löste und der Novellenform eine neue Richtung gab. Er wollte, nach dem Vorbild des Horaz, unterhalten und belehren, und diese doppelte Absicht ließ ihn seine Novellen exemplarisch nennen. Die Sammlung umfasst 12 Einzelstücke. Und wenn man auch keinen kompositorischen Gesamtplan erkennen kann, so hat doch die Wahl der heiligen Zahl 12 wahrscheinlich eine symbolische Bedeutung. Goethe schrieb an Schiller: An den Novellen des Cervantes habe ich einen wahren Schatz gefunden, sowohl der Unterhaltung als der Belehrung. Wie sehr freut man sich, wenn man das anerkannte Gute anerkennen kann? Und wie sehr wird man auf seinem Wege gefördert, wenn man Arbeiten sieht, die nach eben den Grundsätzen gebildet sind, nach denen wir nach unserem Maße und in unserem Kreise selbst verfahren? Goethe las die Novellen des Cervantes übrigens in französischer Übersetzung. In seinem Brief an Schiller ist mit wenigen Sätzen angedeutet, wie viel er selbst Cervantes verdankt, denn er arbeitete gerade um diese Zeit an seinem Novellenzyklus Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Zurück zu unserer Novelle vom Lizenziaten Vidriera. Ihr Held ist der junge, begabte Tomás Rodaja, den zwei in Salamanca studierende andalusische Edelleute als Diener aufgenommen haben, um ihm eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Von einem Offizier für das Soldatenleben begeistert, trennt sich Tomás Rodaja nach 8 Jahren von seinen Gönnern und zieht nach Italien, weil, wie es heißt, nur das Reisen einen Menschen gescheit mache. Von diesem mit knappen Strichen gezeichneten Abenteuer kehrt der Fähnrich zurück, um in Salamanca seine Studien fortzusetzen. Dort begegnet er einer Kurtisane, die sich ihrer unerwiderten Liebe wegen an ihm rächt. Durch einen Liebeszauber verfällt Rodaja dem Wahn, er sei aus Glas. Vergebens versuchen die Freunde, ihn von diesem Wahn abzubringen. Doch ist er trotz seines seltsamen Zustandes in der Lage, an ihn gerichtete Fragen klug und hintersinnig zu beantworten. Hören Sie nun wieder Hugo R. Bartels.
Seine Freunde hielten ihn lange Zeit eingesperrt. Doch als sie sahen, dass sein Jammer immer größer wurde, entschlossen sie sich, seinen Bitten nachzugeben und ihn freizulassen. Sie taten es, und von nun an ging er ungehindert in der Stadt umher und erregte bei allen, die ihn kannten, Erstaunen und Mitleid. Stets war er von einem Schwarm von Kindern umlagert. Doch hielt er sie sich mit einem Stock vom Leibe und bat sie, sie sollten doch aus der Ferne mit ihm sprechen, damit er nicht zerbräche. Er sei ein Glasmensch und als solcher sehr zart und empfindlich. Trotz seiner Bitten und Rufe aber begannen die Kinder, die nun einmal das mutwilligste Gesindel auf der ganzen Welt sind, ihn mit alten Lumpen und sogar mit Steinen zu bewerfen, um zu sehen, ob er wirklich aus Glas sei, wie er behauptete. Daraufhin begann er so zu schreien und gebärdete sich so verzweifelt, dass die Vorüberkommenden sich seiner erbarmten, die Kinder ausschalten und ihnen Strafe androhten, wenn sie ihn nicht in Ruhe ließen. Als die Kinder ihn eines Tages allzu sehr plagten, wandte er sich gegen sie und sagte: »Was wollt ihr nur von mir, ihr Kinder? Ihr seid so zudringlich wie die Fliegen, so schmutzig wie die Wanzen und frech wie die Flöhe. Glaubt ihr vielleicht, ich sei der Scherbenberg in Rom, dass ihr so viele Scherben und Ziegel auf mich werft?« Da es höchst ergötzlich war, seinen Schimpfereien und Antworten zu lauschen, waren immer eine Menge Menschen um ihn herum, und auch die Kinder fanden es schließlich unterhaltsamer, ihm zuzuhören, als ihn mit Steinen zu bewerfen. Als er so eines Tages über den Trödelmarkt von Salamanca kam, sagte eine Trödelhändlerin zu ihm: »Bei meiner Seele, Herr Lizenziat, euer Unglück geht mir zu Herzen. Aber was soll ich tun? Ich kann doch darob nicht weinen.« Er wandte sich zu ihr und sagte in gemessenem Ton: Filiae hiero solimorum, plorate super vos et super filius vestros. Das heißt auf Deutsch: Ihr Töchter Jerusalems weint über euch und über eure Söhne. Der Mann der Trödlerin spürte wohl die Bosheit, die hinter dieser Antwort steckte, und sagte zu ihm: Mein lieber Lizenziat Glassmann, denn so ließ er sich nennen, ihr seid mir eher ein Schelm als ein Narr. Das kümmert mich keinen Pfifferling, erwiderte er, wenn ihr mich nur nicht für einen Dummkopf haltet. Als er einmal bei einem öffentlichen Freudenhaus vorüberkam und einige seiner Bewohnerinnen erblickte, die in der Tür standen, sagte er, sie seien der Tross im Heere Satans und wohnten im Gasthaus zur Hölle. Ein Mann befragte ihn einst, welchen Rat oder Trost er einem seiner Freunde spenden solle, der sich in Kummer verzehre, weil ihm seine Frau mit einem anderen davongelaufen sei. Sagt ihm, erwiderte er, er solle Gott danken, weil er es zuließ, dass man ihm seinen Feind aus dem Hause entführt hat. So soll er sie also nicht zurückholen, fragte der andere. Kein Gedanke, versetzte Glassmann, da hätte er ja nur einen ewigen Kronzeugen seiner Schande. Das mag wohl sein, meinte der Mann, doch sagt mir nun, wie soll ich es anfangen, mit meiner Frau in Frieden zu leben? Gebt ihr, was ihr zukommt, antwortete er. Überlasst ihr den Befehl über alle Leute im Hause, doch duldet es nie, dass sie auch über euch befiehlt. Herr Lizenziat Glassmann, sagte einst ein Knabe zu ihm, ich möchte meinem Vater davonlaufen, denn er schlägt mich zu oft. Merkt ihr eins, mein Junge, erwiderte er, die Schläge, die ein Vater seinem Kind verabreicht, bringen dem Geschlagenen Ehre ein. Nur die Schläge des Büttels bringen Schande. Als er einst an der Pforte einer Kirche stand, bemerkte er, wie ein Bauersmann namens Domingo, das heißt Sonntag, hier eintrat, einer von jenen, die sich stets ihrer reinblütigen christlichen Abstammung rühmen. Hinter diesem kam ein anderer, der wohl nicht ganz so stolz auf seine Vorfahren sein konnte wie der erste. Da erhob der Lizenziat laut seine Stimme und rief: Wartet doch, Herr Sonntag, und lasst erst den Sabbat vorüber. Von den Schulmeistern sagte er, sie müssten glückselig sein, da sie immer mit Engeln zu tun hätten. Ganz glückselig aber wären sie erst, wenn die Engelchen keine Rotznasen hätten. Ein anderer fragte ihn, was er von den Kupplerinnen halte. Er meinte, in der Ferne seien sie nicht gefährlich, nur in der Nähe. Die Kunde von seinem seltsamen Wahn und von seinen Antworten und Aussprüchen verbreitete sich durch ganz Kastilien und gelangte auch zu Ohren einer hochstehenden Persönlichkeit am Hofe. Dieser Hofmann nun wollte ihn zu sich holen und bat einen ihm befreundeten Edelmann in Salamanca, ihm den Lizenziaten zu schicken. Als dieser ihn eines Tages auf der Straße traf, sagte er zu ihm: Hört, Herr Lizenziat Glassmann, ein großer Herr am Hofe will euch kennenlernen und hat nach euch geschickt. Euer Gnaden wollen mich bei dem Herrn entschuldigen, antwortete er. Aber ich tauge nicht für den Hof, denn ich habe noch Scham im Leibe und verstehe nicht zu schmeicheln. Trotzdem sandte der Edelmann ihn an den Hof. Um ihn dorthin zu bringen, wurde folgendes Verfahren angewandt. Man setzte ihn in einen jener Tragkörbe aus Stroh, in denen man gewöhnlich Glas befördert, und füllte, um das Gewicht auszugleichen, den Tragkorb auf der anderen Seite des Lastesels mit Steinen. Zwischen das Stroh steckte man noch einige Gläser, um kundzutun, dass der Lizenziat genauso behandelt werden müsse wie ein gläsernes Gerät. Am späten Abend gelangte er so nach Valladolid, wo man ihn im Hause des Herrn, der nach ihm geschickt hatte, aus dem Korbe holte. Der Edelmann empfing ihn sehr freundlich und sagte: Seid mir willkommen, Herr Lizenziat Glassmann. Wie war der Weg und wie steht es mit eurer Gesundheit? Jeder Weg hat einmal ein Ende, erwiderte er, und darum ist keiner schlecht, außer dem, der zum Galgen führt. Meine Gesundheit ist neutral, denn mein Puls und mein Hirn stehen in einem guten Verhältnis miteinander. Eines Tages, als er auf den Falkenstangen eine große Anzahl von Taubenfalken, Edelfalken und anderen Vögeln gesehen hatte, die man bei der Falkenbeize gebraucht, meinte er, die Falkenjagd sei eine Beschäftigung, die Fürsten und großen Herren wohl anstehe. Sie sollten aber bedenken, dass hierbei das Vergnügen vom Nutzen eine Steuer von etwa 2000% erhebe. Über die Hasenjagd sagte er, sie sei recht ergötzlich, vor allem, wenn man mit geborgten Windhunden jage. Der Edelmann fand Gefallen an der Narrheit des Lizenziaten und ließ ihn frei in der Stadt herumspazieren. Doch gab er ihm einen Mann als Begleiter und Wächter mit, der darauf achten musste, dass die Kinder ihm nichts antaten. Binnen 6 Tagen war er in der ganzen Stadt bekannt und auf Schritt und Tritt auf jeder Straße und an jeder Ecke musste er alle die Fragen beantworten, die man an ihn richtete. So fragte ein Student ihn eines Tages, ob er wohl ein Dichter sei, da er doch anscheinend Geist und Klugheit genug besitze für jeden Beruf. »Bisher bin ich weder so töricht gewesen noch so glücklich«, erwiderte er. »Das mit dem töricht und glücklich verstehe ich nicht«, versetzte der Student. »Ich bin nicht so töricht gewesen«, antwortete Glasmann, »dass ich es mir hätte einfallen lassen, ein schlechter Dichter zu werden, oder auch nicht so glücklich, dass ich verdient hätte, ein guter zu heißen.« Ein anderer Student fragte ihn, ob er die Dichter schätze. Er entgegnete, die Dichtkunst schätze er sehr hoch, die Dichter hingegen gar nicht. Als man wissen wollte, warum er dies sage, meinte er, unter der unermesslich großen Schar der Dichter gäbe es so wenige Gute, dass sie fast gar nicht zählten. Und daher scheine es ihm so, als gäbe es überhaupt keine Dichter. Und er könne sie infolgedessen auch nicht schätzen. Die Wissenschaft der Dichtkunst hingegen bewundere und verehre er, denn sie schlösse alle anderen Wissenschaften in sich ein. Sie bediene sich ihrer, schmücke sie aus und bringe so ihre Wunderwerke hervor, von denen die ganze Welt Nutzen habe und über die sie Entzücken und Staunen verspüre. Ich weiß sehr wohl, fuhr er fort, wie hoch man einen wirklich guten Dichter schätzen muss. Denn ich kenne die Verse Ovids, der da sagt, Cura ducum furunt, o limregumque poete, premia quantiqui magna tulere cori. Sancta quae majestas et erat venerabile nomen, vatibus et largae sepet abantur opus. Das heißt auf Deutsch, einst standen die Dichter unter der Obhut der Fürsten und Könige und hohe Belohnungen trugen die Chorsänger davon. Geheiligt war das Ansehen und verehrungswürdig der Name der Seher und großer Reichtum wurde ihnen oft verliehen. Ich habe auch nicht vergessen, welch hohes Amt den Dichtern zugewiesen ist. Nennt Platon sie doch die Interpreten der Götter und Ovid sagt von ihnen Est Deus in nobis agitante calescimus illo. Auf Deutsch, ein Gott ist in uns, unter seinem Anhauch erglühen wir. Und ad sacri vates et divum cura vocamur. Und doch nennt man uns Sänger, geweiht und umsorgt von den Göttern. So mag man wohl von den guten Dichtern sprechen. Was jedoch die schlechten Dichter, diese elenden Reimeschmiede anbetrifft, was lässt sich von ihnen wohl anderes sagen, als dass sie der Inbegriff aller Dummheit und Aufgeblasenheit sind, die es in dieser Welt gibt? Man soll sich nur einmal einen dieser Dichterlinge ansehen, fuhr er fort, wenn er in einem Kreise, in den er zufällig geraten ist, ein Sonett vortragen will. Zuerst hält er eine feierliche Vorrede und sagt, »Belieben euer Gnaden wohl, ein Sonettchen anzuhören, das mir gestern Abend zufällig in die Feder kam?« Natürlich taugt es nicht viel, aber mir scheint doch, es hat etwas ungemein Liebliches an sich. Und nun spitzt er die Lippen, zieht die Augenbrauen hoch, sucht in seiner Rocktasche herum und befördert endlich unter 1000 fettigen und halb zerrissenen Papieren, auf denen ebenso viele Sonette stehen, dasjenige ans Tageslicht, das er vorzutragen wünscht. Und zum Schluss rezitiert er es mit honigsüßer, gezierter Stimme. Wenn nun vielleicht die Zuhörer nicht in Lobesworte ausbrechen, weil sie boshafte Leute oder Dummköpfe sind, so sagt er, oh, euer Gnaden haben das Sonett wohl nicht verstanden oder ich habe es nicht richtig vorgetragen. Ich rezitiere es am besten noch einmal, aber bitte schenken euer Gnaden mir diesmal etwas mehr Aufmerksamkeit, denn wirklich und wahrhaftig, das Sonett verdient es. Und schon trägt er es wieder vor mit neuen Gästen und mit neuen Kunstpausen. Nun, und habt ihr ihnen vielleicht einmal zugehört, wenn sie sich gegenseitig kritisieren? Wie soll ich das Gekläff beschreiben, mit dem die jungen Welpen den alten und erfahrenen Rüden an die Beine fahren? Und was soll man von diesen jämmerlichen Kerlen sagen, die manchem erhabenen und vortrefflichen Manne etwas am Zeuge flicken wollen, bei dem das Licht der Poesie erst seine wahre Leuchtkraft erhält? Gerade jene Männer welche die Dichtkunst als Erholung und Ablenkung von ihren vielseitigen und wichtigen Geschäften betrachten, beweisen darin die göttliche Erhabenheit ihres Geistes und die umfassende Weite ihrer Anschauung, ungeachtet aller überklugen Dummköpfe, die von Dingen reden, die sie nicht kennen und alles verabscheuen, was sie nicht verstehen. Ja, diese erbärmlichen Wichte möchten wohl, dass man die Dummheit preise und ehre, die sich unter dem Thronhimmel verkriecht, und die Unwissenheit, die sich an den Betstuhl klammert. Als man ihn ein andermal fragte, warum denn die Dichter zumeist so arm seien, erwiderte er, das läge ganz bei ihnen. Es wäre ihnen wohl ein leichtes Reich zu sein, wenn sie nur einmal die Gelegenheit ausnutzen wollten, die sich ihnen so häufig bei ihren Damen böte. Diese nämlich müssten ganz ungewöhnlich reich sein, denn ihre Haare seien aus Gold, ihre Stirn aus poliertem Silber, die Augen grüne Smaragden, die Zähne aus Elfenbein, die Lippen Korallen, die Kehle durchsichtiger Kristall, und wenn sie weinten, so seien ihre Tränen flüssige Perlen. So hart und unfruchtbar auch die Erde sei, sobald ihr Fuß sie berühre, sprosten Jasmin und Rosen daraus hervor. Ihr Atem aber dufte nach Ambra, Moschus und Bisam. All dies aber seien wohl deutliche Zeichen ihres Reichtums. Solche und ähnliche Dinge sagte Glassmann von den schlechten Dichtern. Von den guten jedoch sprach er stets anerkennend und hob sie bis in den Himmel. Eines Tages sei in der Gasse des heiligen Franziskus einige figürliche Bilder, die von ungeschickter Hand gemalt waren. Da erklärte er, die guten Maler bildeten die Natur nach, die schlechten aber verbildeten sie. Ein andermal lehnte er sich mit größter Vorsicht, um nicht zu zerbrechen, über den Ladentisch eines Buchhändlers und sagte, dies Gewerbe würde mich wohl befriedigen, wenn es nicht einen Fehler hätte. Der Buchhändler bat ihn, er möge ihm diesen Fehler nennen. Und er sagte, ich meine die schönen Redensarten, die ihr einem Schriftsteller vormacht, wenn ihr ihm ein Verlagsrecht abkaufen wollt, und den Schabernack, den ihr ihm nachher spielt, wenn ihr es auf seine Kosten druckt. Anstatt 1500 werden 3000 Bände gedruckt, und wenn der Verfasser meint, seine Bücher würden verkauft, setzt ihr die euren ab. Am gleichen Tage begab sich, dass 6 Verbrecher, die ausgepeitscht worden waren, über den Marktplatz geführt wurden. Als der Ausrufer verkündete, der erste wegen Diebstahls, erhob Glassmann seine Stimme und rief den vor ihm Stehenden zu, »Macht, dass ihr fortkommt, Brüder, sonst beginnt er seine Aufzählung mit einem von euch.« Als der Ausrufer schließlich beim Letzten in der Reihe angekommen war und rief, »Der Hinterste«, fiel Glassmann wieder ein und sagte, »der muss bestimmt für die Unarten der Gassenbuben herhalten.« Ein Knabe sagte zu ihm, »Bruder Glassmann, morgen soll eine Kupplerin gestäubt werden.« »Hättest du gesagt, ein Kuppler«, versetzte er, »so würde ich meinen, man wolle einen Kutschwagen auspeitschen, denn das sind die größten Kuppler und Täler.« Ein Sänftenträger, der dabei stand, sagte, »Und wie steht es mit uns, Herr Lizenziat? Wisst ihr von uns gar nichts zu sagen?« »Nein«, erwiderte Glassmann, »es sei denn, dass jeder von euch mehr Sünden kennt als sein Beichtvater. Doch ein Unterschied ist dabei. Der Beichtvater nämlich hört die Sünden, um sie geheim zu halten. Ihr aber hört sie, um sie in den Schenken auszuposaunen.« Unter den Leuten aller Stände, die sich stets zum Glassmann drängten, um ihn zu lauschen, war auch ein Eseltreiber, der diese Worte mit anhörte. »Über uns, Herr Glasflasche«, meinte dieser, »ist wenig oder nichts zu sagen. Wir sind rechtschaffene Leute und dem Staate sehr nützlich.« Glassmann erwiderte hierauf, »Die Ehre des Herrn ist auch die des Dieners. Darum sieh zu, wem du dienst, und du weißt, wie hoch du in Ehren stehst. Ihr Eseltreiber aber dient der niederträchtigsten Kreatur auf Gottes Erdboden. Als ich noch nicht aus Glas bestand, machte ich einst eine Reise mit einem Mietesel. Ich sage euch, 121 Fehler habe ich an ihm gezählt, und zwar waren es alle recht schwerwiegende Fehler, die dem menschlichen Geschlechte viel Schaden tun können. Alle Eseltreiber haben ein wenig von einem Raufbold, etwas von einem Dieb und etwas von einem Narren an sich. Wenn ihre Herren, so nennen sie alle Leute, die auf ihren Eseln reiten, recht leichtgläubig sind, so spielen sie ihnen mehr Streiche, als in den vergangenen Jahren hier in der Stadt insgesamt vorgekommen sind. Sind es Ausländer, so bestehlen sie sie. Sind es Studenten, so beschimpfen sie sie. Sind es Geistliche, so fluchen sie ganz gotteslästerlich, und selbst einem Soldaten können sie in Schrecken setzen. Die Leute von dieser Zunft, die Seeleute, die Fuhrleute und die Viehtreiber, führen ein Leben, das ganz verschieden ist von dem aller anderen Christenmenschen. Der Fuhrmann verbringt die meiste Zeit auf einem Raum von 1,5 Ellen Länge, denn die Spanne vom Joch seiner Maultiere bis zum Vorderteil des Wagens wird kaum größer sein. Den halben Tag singt er, die andere Hälfte flucht er und ruft fort aus dem Wege. Gilt es vielleicht einmal, den Karren, der stecken geblieben ist, aus dem Schmutz zu ziehen, so nimmt er lieber 2 Flüche zu Hilfe als 3 Maultiere. Die Seeleute sind ein heidnisches, unmanierliches Volk, das keine andere Sprache versteht, als sie auf den Schiffen gebräuchlich ist. Bei gutem Wetter sind sie flink, bei Sturm jedoch träge. Ist ein Unwetter ausgebrochen, so wollen viele befehlen und wenige gehorchen. Ihre Kasten und ihre Koje sind ihr Gott und ihr bester Zeitvertreib besteht darin, den Passagieren zuzusehen, wenn sie seekrank sind. Die Viehtreiber endlich sind Leute, die mit den Betttüchern in Scheidung leben und sich dafür mit dem Saumsattel vermählt haben. So fleißig und eifrig sind sie, dass sie ihre Seele hergeben würden, um nur keinen Tagelohn zu verlieren. Ihre Musik ist das Stampfen der Keule im Mörser, ihre Suppe der Hunger, ihre Frühmette das Futterschütten und eine sonstige Messe hören sie überhaupt nicht. Als er so sprach, befand er sich gerade vor der Tür eines Apothekers. Nun wandte er sich an diesen und sagte: Euer Gnaden betreiben ein heilsames Gewerbe, und alles wäre gut, wenn ihr nicht ein so erbitterter Feind eurer Lampen wäret. Wieso bin ich denn ein Feind meiner Lampen? Fragte der Apotheker. Ja, antwortete Glasmann, wenn euch einmal Öl fehlt, so nehmt ihr es aus der nächstbesten Lampe, die ihr gerade zur Hand habt. Und noch eine andere Eigenschaft hat dies Gewerbe, und die reicht hin, um den besten Arzt der Welt um Ehre und Ruf zu bringen. Als man ihn nach dieser Eigenschaft fragte, versetzte er, es gäbe Apotheker, die nie sagen wollten, dass in ihrer Apotheke irgendein Mittel nicht vorhanden sei, das der Arzt auf einem Rezept verordnet hat. Anstelle der Stoffe, die ihnen fehlten, nehmen sie dann andere, die ihrer Ansicht nach die gleichen Eigenschaften und Wirkungen hätten, obgleich dies gar nicht der Fall ist. Eine so falsch zusammengestellte Medizin aber wirke oft gerade das Gegenteil von dem, was man mit dem rechten Mittel beabsichtigt habe. Und fragte einer, was er denn von den Ärzten dächte. Und er sagte: Honora medicum propter necessitatem et enim creavit eum altissimus. Adeo enim est omnis medela et arrege accipiet donationem. Disciplina medici exaltabit caput ilius et in conspectu magnatum collaudabitur. Altissimus de terra creavit medicinam et vir prudens non abhorribit illam. Das heißt auf Deutsch: Ehre dem Arzt, denn er ist notwendig und auch ihn schuf der Höchste. Von Gott nämlich kommt alle Medizin und vom König wird er seinen Lohn empfangen. Die Kunst des Arztes wird ihm das Haupt erhöhen und im Kreise der Großen wird er gerühmt werden. Der Höchste erschuf aus der Erde die Medizin und der kluge Mann wird sie nicht verabscheuen. So, fuhr er fort, spricht der Ekklesiastikus von der Medizin und den guten Ärzten. Von den Schlechten aber lässt sich genau das Gegenteil sagen, denn niemand kann dem Staate mehr Schaden zufügen als sie. Der Richter kann wohl das Recht beugen oder verdrehen, der Anwalt kann sich um des Gewinns willen für eine unrechtmäßig vorgebrachte Klage einsetzen, der Kaufmann kann uns das Geld aus dem Beutel locken, kurzum, jeder Mensch, mit dem wir notwendigerweise zu tun haben, kann uns auf irgendeine Art schaden. Keiner aber kann uns das Leben rauben, ohne dabei vor der Strafe zittern zu müssen. Nur der Arzt allein kann uns töten, und er tut es furchtlos und in aller Ruhe. Er braucht keinen Degen zu zücken, sondern nur ein Rezept zu schreiben. Und keiner ist da, sein Verbrechen aufzudecken, denn das Opfer seiner Untat wird sogleich zur ewigen Ruhe bestattet. Ich erinnere mich, als ich noch ein Mensch aus Fleisch und Blut war und nicht aus Glas wie jetzt, war einmal ein Kranker, der von einem Arzt dieser zweiten Sorte fortging und einen anderen um Rat fragte. 4 Tage später kam der erste Arzt zufällig in die Apotheke, in welcher der zweite seine Rezepte gab, und fragte den Apotheker, wie es denn dem Kranken ginge, der von ihm fortgegangen sei, und ob der andere Arzt ihm ein Abführmittel verordnet habe. Der Apotheker erwiderte, er habe hier gerade das Rezept für ein Abführmittel, das der betreffende Kranke am nächsten Tage nehmen sollte. Der Arzt bat ihn, ihm das Rezept einmal zu zeigen, und las am Schluss desselben die Worte: Sumat diliculo, das heißt, frühmorgens zu nehmen. Alles, was dieses Mittel enthält, sagte er, finde ich recht vernünftig. Nur das Diluculo nicht, denn das ist allzu feucht. Um dieser und anderer Dinge willen, welche er über alle Gewerbe äußerte, liefen ihm die Leute nach und ließen ihn nicht zur Ruhe kommen, obgleich sie ihm auch nichts zuleide taten. Trotz alledem hätte er sich der Gassenbuben nicht erwehren können, wenn seine Wächter ihm nicht verteidigt hätten. Ein Mann fragte ihn eines Tages, was er tun könne, um keinen Menschen beneiden zu müssen. »Schlafe«, erwiderte Glasmann, »solange du schläfst, bist du dem gleich, den du beneidest.« Ein anderer wollte wissen, wie er es anstellen könne, ein Amt zu erjagen, um das er sich seit 2 Jahren bewarb. Der Lizenziat sagte, »Steig zu Pferde, und sobald du den erblickst, der das Amt jetzt innehat, sprengst du hinter ihm her, bis du ihn einholst. So erjagst du das Amt.« Einst kam an der Stelle, wo er gerade stand, ein Untersuchungsrichter vorbei, der sich zu einer Strafverhandlung begab. 2 Polizeidiener und ein ganzer Schwarm von Leuten begleiteten ihn. Glasmann fragte, wer das denn sei. Und als er es erfuhr, meinte er, »Ich möchte doch wetten, dass dieser Richter Nattern im Busen trägt, Pistolen im Tintenfass und Blitze in der Hand, um alles zu vernichten, was in den Bereich seiner Macht gerät. Ich erinnere mich da eines Freundes, der in einem Strafprozess, den er zu führen hatte, ein ganz unerhörtes Urteil fällte, weit strenger, als die Delinquenten es verdient hatten. Als ich ihn aber fragte, warum er ein so grausames Urteil ausgesprochen und eine so offensichtliche Ungerechtigkeit begangen habe, erwiderte er, er gedenke, eine Berufung zuzulassen und gebe damit den Herren von der höheren Instanz den Weg frei, ihre Milde zu beweisen, indem sie sein hartes Urteil abänderten und auf sein richtiges Maß zurückführten. Ich meinte damals, dass er besser daran getan hätte, gleich ein Urteil zu sprechen, das jenen die Arbeit ersparte, denn dann hätten sie ihn für einen gerechten Richter gehalten. In dem Kreis der Menschen, die, wie wir berichteten, stets um ihn herumstanden, um ihm zu lauschen, bemerkte er einmal einen Bekannten in der Kleidung eines Gelehrten und hörte, wie ein anderer diesen immer Herr Lizenziat anredete. Glasmann wusste jedoch, dass der, den man da Lizenziat nannte, nicht ein einziges Examen gemacht hatte und sagte daher zu ihm, »Hütet euch, Gevatter, dass euer Titel nicht den Ordensbrüdern begegnet, die die Gefangenen loskaufen. Sie werden ihn für herrenloses Gut halten und mitnehmen.« Jener erwiderte darauf, »Wir wollen glimpflich miteinander umgehen, Herr Glasmann, denn ihr wisst ja doch, dass ich ein Mann von hohem und tiefem Wissen bin.« »Allerdings«, entgegnete Glasmann, »ihr seid ein wahrer Tantalus in dieser Hinsicht. Das Wissen ist so hoch, dass ihr nicht hinauflangen und so tief, dass ihr es nicht ergründen könnt.« Einst lehnte er an der Ladentür eines Schneiders und bemerkte, dass dieser da saß und die Hände ruhen ließ. »Fürwahr, Meister«, rief er, »ihr seid auf dem Wege zum ewigen Heil.« »Woran seht ihr das?«, fragte der Schneider. »Woran ich das sehe«, erwiderte Glasmann, »nun, daran, dass ihr nichts zu tun habt, so habt ihr auch keine Gelegenheit zu betrügen.« Und er fügte hinzu, »Das ist mir kein rechter Schneider, der nicht betrügt und nicht am Feiertag arbeitet. Es ist seltsam. Unter allen Leuten dieses Gewerbes gibt es kaum einen, der ein bestelltes Gewand passend macht. Aber viele, die es zu eng machen.« Von den Schustern sagte er, dass sie ihrer Ansicht nach niemals einen schlechten Schuh anfertigten. Denn wenn dem Kunden der Schuh zu eng sei und ihn drücke, erklärten sie, so sei es richtig. Ein Mann, der nach der Mode gekleidet sein wolle, müsse enge Schuhe haben. Und außerdem brauche er sie nur 2 Stunden zu tragen, dann seien sie ihm bequem wie Hausschuhe. Gerieten die Schuhe aber zu weit, dann müsse es so sein, wegen der Gicht.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las die 2. Folge der Novelle Der Lizenziat Vidriera von Miguel de Cervantes. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Er hätte vielleicht den ganzen Verlauf der Musik verändert, wenn er länger gelebt hätte, meinte Jazzgitarrist Barney Kessel. Und wahrscheinlich hat er das auf seine Weise sowieso schon. Die Rede ist von Django Reinhardt, dem französischen Gitarristen, der mit nur 43 Jahren 1953 starb. Dass Django Reinhardt gebürtig als Jean Reinhardt aus der Manouche-Familie weiß, ein Genie auf der Gitarre war, dass er Menschen mit seinem Spiel zu Tränen rühren konnte und den europäischen Jazz entscheidend prägte, das meinten nicht nur Duke Ellington und Benny Goodman, sondern nahezu jeder Mensch, der seither Gitarre spielt. Dabei hatte Django Reinhardt seine stupende Gitarrentechnik mit nur zwei Fingern entwickelt, wegen lebensgefährlicher Verbrennungen, die er als junger Mann erlitten hatte. Ein dramatisches Leben, das Jazzautor Bert Noglik kenntnisreich und bewegend nacherzählte im NDR Jazzkonzert am 15. und 16. Februar. Bert Noglik hat sich in Django Reinhardt hineinversetzt. Er erzählt die Geschichte des Gitarristen, der am liebsten in seiner Freizeit angelte. Und Schauspieler Burkhard Klausner, er verleiht Django seine lakonische Stimme. Als säße man zwischen den Wohnwagen am Feuer oder Backstage beim Konzert in Paris, wird die wundersame Lebensgeschichte des Django Reinhardt ergänzt mit der Musik eines für dieses Konzert eigens zusammengestellten Ensembles mit Giovanni Weiss, Javier Sanchez und Martin Taylor an den Gitarren, Jean-Philippe Viré am Bass und Matthias Levy an der Violine. Ich bin Mauretta Heinzelmann und ich bin sicher, dass sie diese Geschichte aus prallem Leben und Musik genauso packen wird wie mich. Heute haben wir im Jazz auf NDR Kultur, um das Tribute-Konzert komplett zu senden, Play Jazz Konzert und Round Midnight zusammengefasst. Tribute to Django Reinhardt und Stefan Grappelli beginnt mit einer demütigen, selbstironischen Einsicht.
Meine Geschichte? Ich glaube nicht, dass man die aufschreiben kann. Man kann den Himmel beschreiben, unter dem ich geboren wurde. Und die Wolken, die ich vorüberziehen sah. Aber was mein Herz bewegt, das lässt sich nicht in Worte fassen. Ich hab's mit Musik versucht und bin damit berühmt geworden. Wie berühmt? Das können sich die Leute hier im Ort gar nicht vorstellen, aber das macht nichts. Hier in Samoa an der Seine bin ich zur Ruhe gekommen. Ich habe Spaß am Angeln und am Malen und ich habe ein paar Freunde, die mich bewundern. Nicht, weil ich so gut auf der Gitarre bin, sondern weil ich Champion im Billard bin. Ich mag dieses kleine Haus, das ich für uns, für Nagin und unseren Sohn Babik gekauft habe. Aber ich mag auch den Karawan, den wir im Hof aufgestellt haben, die Freiheit, wieder gehen zu können. Gitarre spiele ich nur noch gelegentlich unten im Café bei Fernand. Nur für die Freunde und ohne Gage und nur, wenn ich Lust dazu habe. Ab und an kommen ein paar Fans aus Paris, die haben meistens meine Platten dabei und wollen, dass ich ihnen Autogramme draufschreibe. Goldene Hände, hat letztens ein Mädchen gesagt. Goldene Hände, dabei quält mich im Traum noch immer der Schmerz wie das Feuer der Hölle. Vor ein paar Wochen hat mich ein Journalist aus England besucht. Der wollte alles von mir wissen, ob ich etwas von Musik verstehe. Nein, habe ich gesagt. Aber die Musik versteht mich. Wann und wo ich geboren wurde, nun, das weiß ich selbst nicht so genau. Meine älteren Cousins haben es mir erzählt, es muss 1910 in Belgien gewesen sein, im Januar und bitterkalt auf dem Stellplatz am Rand von Liberchy. Meine Mutter, die sie wegen ihrer dunklen Hautfarbe Negro nennen, lag in den Wehen, während mein Vater mit den Gauklern und den Musikanten unterwegs war, kam Negro mit mir nieder. Wer wie ich die Welt im Wohnwagen bei Kerzenlicht erblickt, bleibt wohl für immer ein Ruhelos.